herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen schönen Freitagabend. Das fühlt sich ja irgendwie ganz anders an, aber es ist tatsächlich Freitagabend. Herzlich willkommen bei Das. Wir sind wie immer live aus Norddeutschland. Gestern war ja nun Vatertag. Grund genug für Väter und auch Nichtväter und Frauen, das eine oder andere Bier zu trinken. Macht den heutigen Tag möglicherweise ein wenig schwieriger. Deswegen willkommen zur Konter-Show. Wir trinken heute nämlich Bier, das Konterbier sozusagen. Wir erfahren alles, was interessant ist zu Bier, weil er heute da ist. Bierbrauer, Biersommelier, Bierwissenschaftler. Oliver Wesselow ist da. Lieber Oliver, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Herzlichen Dank, Hinnerk. Ich freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen.
Vatertag habe ich gerade angesprochen. Wie hast du gestern den Vatertag begangen? Bist du auch Vater einer Tochter, darf ich sagen?
Zwei Töchter, genau.
Oder zwei Töchter.
Radtour zu einem Brauereifest. Um da halt eben ein Bier zu trinken.
Aha, gab also doch schon das eine oder andere Bierchen gestern. Es ist ja auch gehört, genau. Das ist so schön einfach. Ne?
Genau.
Sag mal, ist denn diese Geschichte so, wenn man jetzt zu viel Bier getrunken hat und sich nicht so richtig gut fühlt, wenn man dann am nächsten Tag ein Konterbier trinkt, ist da irgendwas dran?
Naja, du betäubst dich halt einfach relativ schnell wieder. Das ist der Alkohol, der da natürlich seine Wirkung tut. Gesundheitsförderlich ist das definitiv nicht. Also da rate ich dann tatsächlich dazu, eher zu jedem zweiten Bier, zwei Biere, dann ein Glas Wasser hinterher zu trinken. Dann füllt man auch im Zweifelsfall den Elektrolythaushalt auch wieder ein bisschen auf. Und das gleich am Abend, das hilft dann tatsächlich eher ein bisschen. Ein Konterbier ist keine gute Idee. Das ist auch eher so ein bisschen dann das Thema, viel zu trinken. Und das geht ja eher um Qualität anstatt um Quantität.
Ja, also wir Biertrinker sind halt einfallsreich, wenn es darum geht, das nächste Bier trinken zu können.
Ich bin auch nicht ganz frei.
Also ich wollte gerade sagen, also ist Bier für dich auch etwas so, ich sag mal so, das Getränk der Götter, das schönste Getränk, das es überhaupt gibt?
Ja, eigentlich schon. Es ist für mich immer das Getränk meiner Wahl, muss ich tatsächlich sagen. Das heißt nicht, dass ich andere Getränke jetzt per se nicht mag, aber ich kenne mich damit nicht so gut aus. Das heißt, die Chance, dass ich irgendwo einen Fehlgriff tue und irgendwas in die Hand bekomme, was mir nicht so gut schmeckt, jetzt bei einem Wein zum Beispiel, ist viel größer. Beim Bier kann ich das relativ gut abschätzen und weiß, da kann ich mir auch was bestellen, was mir wirklich Spaß macht.
Und die Geschmacksrichtungen, wenn man das mal direkt vergleicht, zwischen Wein und Bier, wer hat da die größere Auswahl?
Prinzipiell ist es das Bier tatsächlich, da du noch zwei Faktoren im Bier hast, die Wein einfach nicht liefern kann. Und zwar ist das einmal die Kohlensäure, also von der Haptik her, gut, das hättest du jetzt im Bereich Sekt, Champagner natürlich.
Mhm.
Aber Bittere. Bittere ist ein Faktor, den es im Weinbereich tatsächlich gar nicht gibt. Und das ist, wenn man sich jetzt auch um Speisepaarungen anguckt, also was ist das richtige Gericht zu welchem Bier oder zu welchem Wein, kann Wein ganz schlecht mit Schärfe umgehen, also mit scharfen Gerichten.
Ja, ja.
Bier kann das aber tatsächlich mit Bittere sehr gut kontern.
Also so ein schönes, herbes, möglicherweise norddeutsches Bier, was so ein bisschen bitter schmeckt, wo die Bittere, wo du sagst Bittere,
genau,
deutlich hervorgehoben ist, passt gut zu scharfem Essen.
Also, kann man genau, das kannst du tatsächlich gut auskontern. Oder es gibt halt eben auch international, auch früher mal in Deutschland, Bierstile, die nennen sich Pale Ale, also alter englischer Bierstil ursprünglich, wurden hier aber auch gebraut. Oder India Pale Ales, die auch sehr bittere betont sind, aber halt auch durch den Hopfen noch eine gewisse Fruchtigkeit mit reinbringen. Und das ist halt bei so einer Thematik wie einem Thai Curry funktioniert das super. Also ein Thai Curry ist ja, hat halt eine gewisse Fruchtigkeit dabei, hat halt die Schärfe. Und die Schärfe und die Bittere von dem Bier, von dem IPA, nehmen sich halt gegenseitig zurück. Und überbleibt halt eben die Fruchtigkeit aus dem Curry und die Fruchtigkeit aus dem Bier. Und das ist wundervoll.
Also das ist schon eine ganz runde Angelegenheit. Also das Aroma stimmt schon mal.
Ja.
Schön, dass du unser Gast bist heute Abend. Wir werden viel über das Thema Bier lernen. Ich bin mir sicher, beim Hafengeburtstag wird das ein oder andere Bierchen getrunken. Und da haben wir natürlich den Mann, den Sie dafür brauchen. Er ist einer der Experten überhaupt, was ein Bier angeht. Wo kann man doch so sagen, Oliver?
Nee, ich überlege nur gerade, ob das von der Qualität dann beim Hafengeburtstag nicht vielleicht zweitrangig ist.
Das kann sein, das kann sein. Das kann, aber manchmal ist zwischendurch kann man den auch genießen.
Ja.
Zu den Bildern vom Hafen. Und jetzt genießen Sie bitte erstmal Bilder von Oliver Wesselow von Maike Krämer.
Ob Lager, Pale Ale oder alkoholfrei.
Let's go, girls.
Er kann sie alle. Oliver Wesselow. Ein Künstler am Braukessel. Gehört zu den Koryphäen deutscher Bierbraukunst. Der Hamburger Jung studiert Brauwesen in Berlin. arbeitet dann für einen Hersteller von Brauanlagen in der Karibik, Südamerika und den USA. Doch eigentlich ist das Bierbrauen seine Leidenschaft. Also geht's zurück in die Heimat. Dort gründet er 2011 die Kehrwieder Kreativbrauerei.
Also es ist schon der Wahnsinn, wenn man sein Bier das erste Mal der Öffentlichkeit vorstellen kann. Ist so ein bisschen was, als wenn man seine Tochter zum Altar führt.
2013 wird er quasi zufällig Biersommelier des Jahres, weltweit. In Deutschland ist er einer der Pioniere der Craft-Bier-Bewegung, macht Bier attraktiv und aufregend.
Ein bisschen was von Sex.
Na dann, wir sind gespannt. Oliver Wesselow.
Ja, wir haben gerade schon drüber gesprochen. Bier hat sowas Verbindendes, Bier hat sowas Warmes. Aber dass Bier sexy ist, wie du das eben gerade gesagt hast in dem Film, das habe ich noch nie gehört. Was ist für dich sexy an Bier?
Einfach das, was du damit verbinden kannst, die Erlebnisse, ich habe manchmal ein bisschen salopp von einem sensorischen Orgasmus gesprochen.
Ja, natürlich.
Gerade wenn du dieses Produkt klingt fast schon so ein bisschen abfällig. Was wir alle kennen, gerade in Deutschland, ist es ja so ein bisschen in unserer DNA. Und wir wissen ganz wenig darüber eigentlich, was dieses wunderbare Getränk einfach für eine Vielfalt und Historie hat. Mhm. Und was das halt eben alles tatsächlich kann.
Das Interessante ist bei Bier, wir wissen wenig, hast du gesagt, aber ich weiß zum Beispiel noch mein erstes Bier. Okay. Habe ich mit älteren Herrschaften mit 16 getrunken und ehrlicherweise kamen dann noch ein paar mehr Bier dazu und ich bin mit dem Fahrrad hingefallen. Also das weiß ich noch. Das war, okay. Es hat mir auch noch nicht, das ist ja das Interessante, am Anfang schmeckt Bier ja gar nicht.
Nee. Genau. Die Bittere ist ja in unserer Sensorik evolutionstechnisch erstmal ein Warnsignal. Also gerade bei uns im Norden, Pilz ist eigentlich erstmal durch die ausgeprägte Bittere da drin für die meisten Jugendlichen erstmal so ein bisschen komisch. Es ist ein angelernter Geschmack, muss man tatsächlich sagen. Gibt es mit anderen Bierstilen halt eben auch. Ich weiß nicht, wer sich das erste Mal dieses schwarze irische Bier getrunken hat. Das ist auch das eher diese Röstbittere, die da drin ist. Das ist halt eben auch erstmal sehr gewöhnungsbedürftig.
Aber Geschmäcker verändern sich ja im Laufe der Gewöhnung, im Laufe des Alters, verändern sich ja Geschmäcker auch einfach.
Das auch, ja.
Wo wir noch über sexy gesprochen haben, unsexy am Bier könnte möglicherweise der Bierbauch sein. Woher kommt eigentlich dieser Bierbauch? Ist da was im Bier drin, was das irgendwie besonders fördert?
Vom Döner danach.
Ach so.
Nein, also tatsächlich, Bier ist vom Kaloriengehalt her, Bier hat weniger Kalorien als die vergleichbare Menge Milch oder Apfelsaft oder sowas. Mhm. Aber auf der einen Seite ist es natürlich die Menge, also die wenigsten von uns trinken abends ein Sixpack Apfelsaft. Und tatsächlich, kenne ich so viele. Ja. Und es ist tatsächlich auch so, dass Hopfen, einer der wesentlichen Bestandteile im Bier, ganz viele spannende Eigenschaften hat, unter anderem beruhigte. Also es gibt ja Hopfenprodukte, die zum Einschlafen helfen.
Ja, so Tabletten und all so ein Kram, ne, gibt es auch.
Und ist halt eben auch appetitanregend. Es gibt auch genauso in der Apotheke Hopfenprodukte, die halt eben appetitfördernd sind. Und deswegen sage ich gerade, der Döner auf dem Nachhauseweg von der Kneipe, den man unbedingt noch essen muss, der ist meistens das Problem.
Okay. Und der Alkohol natürlich auch, logischerweise.
Der Alkohol selber hat jetzt ja keine Kalorien.
Aber der Zucker, das ist ja der Zucker drin, also in dem Alkohol.
Du hast noch eine Restsüße in den meisten Bieren, in der Tat, richtig.
Also das fördert natürlich auch diesen Hunger danach möglicherweise noch. Ne?
Genau.
Also das Bier als solches ist überhaupt, ohne da jetzt ein Heilsversprechen abzugeben, völlig klar. Wir wollen hier nichts
Alkohol und Gesundheit kann man nicht zusammenbringen, ist klar. Ja.
Aber was macht Bier auch gesund?
Ganz vieles. Also Bier ist ja immer das, also kulturhistorisch hat Bier diesen Stellenwert erlangt, den es hat, weil es immer das sichere Getränk war. Im Bier können keine humanen pathogenen Keime überleben. Mhm. Deswegen war es in der Historie immer schon das Getränk, was halt eben sicherer war als Wasser. Und dazu kommt, du hast halt eben ganz viele Mineralstoffe, Spurenelemente, du hast Vitamine, B-Vitamine da drin, die wir halt eben brauchen. Du hast halt wenig Restzucker halt eben da drin. Wie gesagt, im Vergleich zum Apfelsaft. Apfelsaft in der gleichen Menge hat viel mehr Kalorien, viel mehr einfache Zucker halt eben auch. Auch Fruchtzucker geht viel schneller auf die Hüften.
Auch nicht gut für die Leber übrigens. Fruchtzucker ist auch nicht gut für die Leber. Also, ne?
Und du hast halt die Restzucker, die im Bier vorhanden sind, sind relativ schwierig auf zu verstoffwechselnde Zucker.
Wie viel Bier wird denn, also wir gelten ja als Hauptnation, was den Bierkonsum angeht.
Dritter Platz, glaube ich, weltweit.
Dritter Platz weltweit. Aber wie hat sich das so entwickelt? Ich meine mal, was gehört zu haben davon, dass der Bierkonsum doch deutlich rückläufig ist.
Ist es tatsächlich. Wir waren mal, bei der Jahreszahl bin ich jetzt vorsichtig, vor 30 Jahren waren wir, glaube ich, noch bei 150 Liter pro Kopf. Mhm. Inzwischen sind wir, ich glaube, wir haben noch 90, knapp über 90, aber keine 100 Liter mehr pro Kopf. Da hat sich ein relativ deutlicher Wandel vollzogen. Das ist aber sicherlich halt eben auch die soziale Akzeptanz. Also früher war halt eben ein Bierchen zum Mittag ganz normal. Also ich kenne auch noch genug Brauereien, wo es noch vor Jahren das normal war. Ich glaube, in Bayern gibt es auch noch diverse, wo das auch noch normal ist, dass du halt zum Mittag halt eben deine halbe irgendwie mal trinkst.
Ja, in München das kann man schon mal Hefeweizen trinken mittags, ne?
Genau. Ja. Und das hat sich natürlich stark gewandelt. Also aus diversen Gründen und sicherlich auch häufig richtigen Gründen ist das natürlich nicht mehr Usus, dass man sein Mittagsbierchen trinkt. Ich glaube, auch auf der Baustelle wird nicht mehr so gebechert, wie man das früher vielleicht mal aus den Werner-Comics kannte.
Ja, klar. Bölkstoff hieß
genau.
Es.
Genau.
Bölkstoff, ne?
Und natürlich auch der Gesundheitsaspekt. Also wir alle achten ja mehr, sind bewusster, achtsamer unserer Gesundheit gegenüber, einfach weil wir auch mehr lernen. Und haben natürlich auch gelernt, dass halt übermäßiger Alkoholkonsum definitiv nicht förderlich ist.
Ist deswegen im Gegensatz zu dieser rückläufigen Tendenz beim alkoholischen Bier, das nicht alkoholische Bier, ist das deswegen auf dem Aufwind?
Genau.
Also jetzt in vergleichsweise geringen Massen, aber prozentual doch, ne?
Nee, wir sind jetzt dabei, in absehbarer Zeit 10% des deutschen Biermarktes mit alkoholfreien Bieren zu sehen.
Okay.
Das sind jetzt etwas über 7%.
Ja.
Und das ist tatsächlich meines Erachtens nach das einzige Segment im Biermarkt, was tatsächlich einen nennenswerten Zuwachs hat. Alle anderen Bierstile sind eher rückläufig. Oder tun sich untereinander mal ein bisschen was. Also jetzt hat das Helle dem Pilz mal so ein bisschen was weggenommen. Weizen war ein bisschen auf dem Rückzug. Aber insgesamt den stärksten Zuwachs hat tatsächlich das alkoholfreie Bier. Ich sehe da zwei Gründe drin. Also auf der einen Seite tatsächlich der gesundheitliche Aspekt, also dass die Leute achtsamer sind. Und halt eben auch, dass sich in den letzten, ich sag mal, 10 Jahren die Qualität der alkoholfreien Biere massiv verbessert hat. Mhm. Also früher, ich kenne das noch so aus meiner Jugendzeit, war ein alkoholfreies Bier.
Das schmeckte nicht.
Das hast du getrunken, weil du musstest, nie, weil du wolltest.
Ja.
Und es war eher so ein bisschen eine Bestrafung dafür, dass du halt keinen Alkohol trinkst. Mhm. Und inzwischen gibt es wirklich herausragende alkoholfreie Biere, die ich auch gerne mal in Verkostungen mit einbaue, ohne vorher was dazu zu sagen. Und auch nach einem alkoholhaltigen Bier, was ja normalerweise...
Wo man sofort den Unterschied merken müsste, normalerweise.
Genau, ne? Die halt eben nicht als alkoholfrei rauserkannt werden und die halt einfach geschmacklich all das mitbringen. Und letztendlich trinke ich ja Bier, weil ich das ganze Geschmackskonzept mag. Süße Säurebalance.
Ja.
So, und nicht zwingend wegen des Alkohols.
Ja, ich bin...
Das ist manchmal ein netter Nebeneffekt.
Ich gebe zu, gelegentlich bin ich auch sogenannter Wirkungstrinker. Also das muss ich zugeben. Also es ist, aber wir werden gleich tatsächlich auch mal unterschiedliche alkoholische und nicht alkoholische, vor allem nicht alkoholische Biere, werden wir mal testen und da eben mal so die Ingredienzen uns auf der Zunge zergehen lassen. Du wirst dann auch was Tolles dazu erzählen. Aber dann schauen wir uns doch vorher noch mal an, wie so ein Kraftbierbauer, weil das bist du ja auch, Kraftbierbrauer arbeitet. Und wo die Unterschiede zu Großbrauereien liegen. Kraftbier übrigens ist ein Bier, was unter 1000 Hektolitern im Jahr davon gebraut wird. Dann nennt man das Kraftbier. Christoph Henker.
Es ist Brautag in der Meschsee-Brauerei von Kolja Giegler in Hannover. Das Wasser, knapp 72 Grad, die eingerührte Gerste verbreitet schnell ihren süßlichen Geruch.
Der eine liebt es, der andere hasst es. Es ist ja immer so ein Ding mit Brauereien irgendwo im Stadtgebiet. Man hat immer Anwohner, die sich auch belästigt fühlen. Ich glaube, als Brauer kann man es nur lieben.
Kolja versteht sich als Craft-Bier-Brauer. Craft, übersetzt Handwerk, entsteht vor über 40 Jahren in den USA. Drei Großkonzerne beherrschen den Markt und das Bier schmeckt überall nahezu gleich.
Craft-Bier bedeutet kleine Brauereien, unabhängige Brauereien mit viel Hang zur Kreativität. Also nicht immer nur das gleiche Bier zu brauen, sondern sich immer wieder neu zu erfinden, Spaß zu haben am Ausprobieren.
10 Biersorten entwickelt Kolja in seiner, wie er sie nennt, kreativen Küche und bringt sie auf den Markt. 20 Jahre zuvor weiß er überhaupt nicht, was er nach dem Abitur machen soll.
Ich bin tatsächlich kurz vor der Verzweiflung gewesen. Ich wollte dringend eine Ausbildung machen und im Anschluss studieren, also was Handwerkliches mit weiterführendem Studium. Und habe nichts gefunden, was mich so wirklich interessiert, bis mich ein Bekannter mal angestupst hat und gesagt hat, Mensch, vielleicht wäre ja Brauer was für dich. Ich habe gehört, der und der macht das.
Die eigene Brauanlage in Hannover ist klein. Davon kann Kolja nicht leben. Daher mietet er Kapazitäten bei größeren Brauereien in Bayern und Bremen an.
Ich fahre da dann mit Sack und Pack hin, bringe meine Zutaten mit Hopfen, Malze, Hefen, je nachdem, was benötigt wird, was vor Ort nicht vorhanden ist, und braue dann auch selbst vor Ort.
Die Auswahl, Menge und Gewichtung der Zutaten unterscheiden Craft-Bier-Hersteller oftmals von großen Braukonzernen.
Dieses Glas entspricht ungefähr dem industriellen Bier, Pilz oder Helles. Wir haben hier oben ein bisschen Hopfen, eine Idee Hopfen und das Gerstenmalz. Bei Craft-Bieren ist es dann durchaus so, dass wir bis zu 40-fach, 50-fach der Hopfenmenge verwenden, die in der Industrie zur Anwendung kommt. Das mehr an Malz im Vergleich bedeutet, es handelt sich um ein stärkeres Bier, letztlich mit mehr Alkohol.
Regelmäßig trifft der hannoversche Braumeister gleichgesinnte Kreativbrauer. In der Rhön, im bayerischen Unterweißenbrunn, reaktivieren sie eine historische Anlage. Herauskommen soll ein sogenanntes Grutbier.
Ein Bier mit Gewürzen, wie man es vor ein paar hundert Jahren eben noch gemacht hat, als Hopfen noch nicht so weit verbreitet war als das Würzmittel des Bieres. Wir haben Medesüß, Spitzwegerich und diverse Kräuter dieser Art verwendet. Also es ist ein medizinischer Touch, würde ich sagen, ein Geschmack, den wir heute nicht mehr so gewohnt sind, aber spannend einfach in die Historie einzutauchen, auch geschmacklich, wie Bier mal geschmeckt haben kann.
Den heutigen Brauversuch kann Kolja erst in einigen Wochen verkosten. Dafür testen er und Mitarbeiter Stefan eine Kreation, die sie seit 2 Monaten produzieren. Ein Bier nahezu alkoholfrei.
Also um das alkoholfreie Bier herzustellen, benutzen wir eine Hefe, die gewisse Zucker nicht vergärt. Das heißt, sie macht schon etwas, sie gärt vor sich hin, aber eben nur bis zu einem gewissen Level, sodass wir auf Alkoholgehalte zwischen 0,3 und 0,4% kommen.
Komfortabel für kleine Brauer, denn 0,0% würden teure Anlagen bedeuten. Die können sich Craft-Bier-Brauer wie Kolja Giegler einfach noch nicht leisten.
Ja, das ist ja tatsächlich ganz interessant, dass mit dem Alkoholgehalt im Bier, ab wann gilt ein Bier als alkoholfrei?
Du hast in den meisten Ländern der Welt die Grenze von 0,5 Volumenprozent als Definition von alkoholfrei, nicht nur für Bier. Hängt so ein bisschen damit zusammen, dass du, ich sag mal, in der Kefir hast du leicht mal 0,5 oder mehr Volumenprozent Alkohol. In einer richtig schönen, in einer Banane, die so richtig schön überreif ist, die schon so braun wird, ja, hast du auch leicht mal bis zu 1% Alkohol drin. Deswegen hat man mal diese 0,5 Volumenprozent.
Aber da müssen natürlich alkoholkranke Menschen auch aufpassen. Nicht, dass sie sagen, ich trinke jetzt ein alkoholfreies Bier und da ist dann trotzdem immer noch ein bisschen was drin. Ne?
Da ist meine Ansicht, dass es gar nicht mal der Alkoholgehalt ist, der das Problem für trockene Alkoholiker bedeutet, sondern vielmehr das Kopfkino, die Aromawelt, die Erinnerung an das Bier, weil die schmecken ja wie ein wirkliches Bier.
Ja, klar.
Sind ja auch wirkliche Biere, also wie ein alkoholhaltiges Bier. Und diese Erinnerung löst eher die Rückfallproblematik aus. Also wie gesagt, wir haben in unseren natürlichen Lebensmitteln haben wir immer einen gewissen Alkoholgehalt mit drin. Der macht einem alkoholkranken Menschen jetzt auch erstmal nichts aus. Aber es ist halt eben die Aromenwelt, dieses Echo hervorrufen.
Dann lass uns doch mal im positiven Sinne über diese Aromenwelt des Bieres sprechen.
Sehr gerne.
Also es gibt ja dieses Reinheitsgebot. Hopfen und Malz, Gold, Erhalts. Mhm. Ich glaube, so 500 Jahre ist das bestimmt schon alt, ne?
Ja, ich glaube, es war jetzt der 508. Schwieriges Thema, ich bin nicht der größte Fan von der Thematik. Und der Begriff ist auch erst 1913, glaube ich, das erste Mal aufgekommen.
Warum bist du kein Fan von der Thematik?
Es ist auf der einen Seite ein super guter Werbebegriff, also für deutsches Bier.
Made in Germany hat
da. Absolut. Also ich würde es nicht wegnehmen wollen. Es verhindert aber auch einige Sachen, die wir beim Brauen machen können. Unter anderem auch historische Bierstile. Also genau das Thema, was Kolja gerade angesprochen hat. Mit dem Verband Deutscher Kreativbrauer haben wir dieses Jahr ein Grutbier gebraut. Also halt eben ein Bier ohne Hopfen. Was eigentlich danach kein Bier sein dürfte. Aber historisch in Deutschland sehr wohl früher so gebraut wurde. Es gibt auch andere Bierstile aus Deutschland.
Das werden wir gleich noch mal sehen, tatsächlich, was tatsächlich gewesen ist früher.
Mhm. Mhm. Es gibt halt eben auch unter anderem den Bierstil Gruse, der um 1300 das erste Mal in der Nähe von Goslar dokumentiert wurde. Der halt eben auch unter anderem mit Koriandersamen gebraut wird, was halt eben unter dem Reinheitsgebot sozusagen auch nicht erlaubt wäre. Dafür muss man eine Ausnahmegenehmigung beantragen. Das geht auch in allen Bundesländern bis auf Bayern. Wir propagieren das ja auch mit dem Verband, dass es neben dem Reinheitsgebot ein Natürlichkeitsgebot gibt, dass du halt eben auch mit anderen natürlichen Rohstoffen arbeiten kannst.
Also ohne Chemiezusätze,
genau.
Aber natürlich,
ja.
Sollte dann
keine Farbstoffe, keine Aromastoffe, keine Chemie. Aber es gibt zum Beispiel in Belgien ganz hervorragende Biere mit Kirschen oder mit Himbeeren. Super. Wenn ich dann aber sehe, dass ich sag mal, eine Berliner Weiße mit einem künstlichen Himbeersirup verlängere, da fehlen mir die Worte so ein bisschen. Ich denke so, warte mal, da habe ich ein Bier, ein spannendes Bier eigentlich. Ja. Und da kippe ich halt so einen Sirup mit Farbstoff und Zucker irgendwie da rein. Was ich viel leckerer mit natürlichen Früchten direkt im Brauprozess auch herstellen kann.
Und jetzt gucken wir uns das mal an, was da so drin ist.
Sehr gerne.
Bier. Also, Sie ahnen es wahrscheinlich, das Grüne hier, das ist der Hopfen.
Das ist der Hopfen, hier schon als Pellets gepresst. Also Hopfen ist halt eine einjährige Pflanze, die immer eher so im August, Anfang September zur Ernte ansteht. Und die Dolden, die unbefruchteten weiblichen Blütenstände, werden dann halt eben geerntet und halt eben relativ schnell zermahlen und getrocknet. Weil die halt eben sonst sofort verderben würden.
Sieht man auch immer an der Autobahn, wenn man irgendwo langfährt, in Süddeutschland, in Bayern.
Wenn du dann in Regensburg darunter fährst, da hast du links und rechts die ganzen Hopfen.
Die sind immer oben an so, die sind oben aufgehängt mehr oder weniger und wachsen dann so runter oder und die wachsen da an den Stäben hoch quasi.
Genau, das ist ein Ranggewächs, das dreht sich auch um den Draht dann halt eben da herum. Gehört zur Familie der Hanfgewächse und kann tatsächlich, ich glaube, eine der am schnellsten wachsenden Pflanzen, kann bis zu 30 cm am Tag wachsen.
Ja.
Und ja, genau.
Ja, hier wird es geerntet, ne? Da bist du da mal, ne?
Genau. Und da ist ein Wurzelstock unten drin, der wird im Frühjahr unten angeleitet an die Drähte und dann wächst er halt an den Drähten hoch, bis zu 6-7 Meter.
Was hier natürlich noch dazu kommt, hier, was wir hier auch noch auf dem Tisch haben, ein bisschen Hefe.
Genau, die ist, man sagt immer so ein bisschen salopp, der Brauer macht die Würze, die Hefe macht das Bier.
Ja.
Weil wir stellen im Prinzip nur den Grundstoff her, aus dem dann unser kleiner Zauberpilz da Alkohol und Kohlensäure produziert.
So,
also die Hefe verwandelt dann den Zucker, den wir ihr zur Verfügung stellen, in Alkohol und Kohlensäure.
Und jetzt haben wir hier Malz.
Genau, den holen wir aus dem Malz raus.
Ja.
Malz ist erstmal jedes künstlich zum Keimen gebrachte und wieder getrocknete Getreide. Meist ist es Gerste, aber nicht nur. Man kennt Weizenbier kennt man zum Beispiel, Roggenbiere gibt es.
Ja.
Man kann im Prinzip jedes andere Getreide auch nehmen. Gerste hat halt nur für uns den Vorteil, zum Brauen, zum Backen eignet sie sich nicht so gut. Das heißt, war immer so ein bisschen über auch, historisch gesehen. Und sie hat halt eben eine sogenannte Spelze, eine Kornhülse. Also wenn man das mal so, mal gucken, ob ich das zerlegt kriege, aufdröselt. Diese Kornhülse kann ich nachher im Brauprozess nochmal nutzen, um da so eine Fest-Flüssig-Trennung draus zu machen. Dann hast du halt eben hier außen.
Guck mal, ob wir das mal hier in die Kamera zeigen können. Ja, so, super.
So, da drin, das Weiße hier, das ist unser Mehlkörper, unsere Stärke.
Ja.
Stärke kennen wir ja so vom Backen zu Hause. Das ist eine lange Kette von Zuckermolekülen. Und im Brauprozess spalten wir diese Stärke auf, um halt eben Zucker zu gewinnen. Einfach zweifach Zucker, die dann wiederum von der Hefe nachher verstoffwechselt wird.
Und ganz kurz, jetzt haben wir hier unterschiedliche Farben.
Genau.
Was machen diese, also dieses Dunkle ist, verändert das den Geschmack?
Genau, also beides, Farbe und Geschmack. Also wir kennen ja, kennst Pilsener Malz, das ist halt eben ein Pilsener Malz, das ist sehr, sehr helles Malz für dementsprechend helle Biere.
Mhm.
Und nö, dann gibt es ja halt eben so kupferfarbene Biere bis hin zu richtig schwarze Biere, wie vorhin schon gesagt.
Altbier zum Beispiel auch.
Ne? Altbier zum Beispiel, ganz genau. Und da kannst du sagen, es gibt über 70 verschiedene Malzsorten. Und daraus kann ich mich natürlich dann auch bedienen. Ich nehme nicht immer nur eine Sorte, sondern halt eben so ein Pilsener Malz ist meistens eine Basismalzsorte, die immer dabei ist. Und dann kann ich halt ein bisschen was von dem Karamellmalz dazu packen. Das gibt dann halt, je nachdem, was ich habe, so ein bisschen vielleicht brotige Aromen, können auch mal so ein bisschen Toffee, Rosinennoten halt eben mit dabei sein. Und so eine ganz dunklen Röstmalze, die haben halt eben, da packe ich gar nicht viel rein. Also wenn ich jetzt ein Bier brauen würde, da kann ich 97-98% Pilsener Malz und 2-3% von so einem dunklen Malz.
Das
Bier ist pechschwarz.
Super.
Und dadurch habe ich halt eben auch so ein bisschen wie so eine, entweder Schokoladennoten, Zartbitter-Schokoladennoten oder Noten wie Espresso, kaffeeartige Noten. Auch eine entsprechende Röstbittere kann ich halt mit ins Bier reinbringen. Und das ist so die Klaviatur, auf der man halt spielen kann.
Und diese Klaviatur werden wir uns gleich mal auf der Zunge zergehen lassen mit entsprechenden Bieren.
Ja.
Aber vorher schauen wir uns noch mal an, wie Bier eigentlich unsere Welt, unser Leben verändert hat. Und das meine ich jetzt nicht nur genusstechnisch. Dorothea Foscherau zeigt Ihnen, welchen Einfluss Bier auf die Städteentwicklung hat.
Mhm. Zeitreise ans Ende des 12. Jahrhunderts. Aus heutiger Sicht ist Hamburg damals klitzeklein, wird gerade erst zur Stadt. Entlang der Alsterflete leben gerade mal um die 1000 Menschen. Ihr Leben ist geprägt von Arbeit, Hunger und Bier. Damals ein Grundnahrungsmittel, selbst für Kinder.
Kaffee, Tee, Kakao, Orangensäfte und dergleichen, die gab es ja damals nicht. Wasser war meistens sehr stark verdreckt und verunreinigt durch Fäkalien und dergleichen. Also das war auch keine gute Idee, das zu trinken. Und da war Bier ganz weit vorne.
Denn das Wasser fürs Bier kam nicht wie das Trinkwasser aus den Fleten, sondern aus der sauberen Alster, an der damals noch niemand wohnte. Und so wurden um die 2 Liter Bier pro Kopf täglich getrunken und in Form von Biersuppe auch gegessen. Waren also immer alle beschwipst?
Diese Idee, dass die im Mittelalter also volltrunken rumgelaufen sind, das kann man völlig vergessen. Viele normale Biere, die im Alltag getrunken wurden, das waren zweite und dritte Aufgüsse. Ich sag mal, das war schmackhaft gemachtes Wasser, nahezu ohne Alkoholgehalt.
Die Nachfrage ist riesig, ähnlich wie nach Brot. Darum gibt es schnell immer mehr Brauereien in der Stadt. Und die brauchen Getreide. Rund ums Jahr 1200 fassen die Stadtherren einen folgenschweren Entschluss. Sie lassen die Alster aufstauen, bauen Wassermühlen am heutigen Jungfernstieg und garantieren so die Versorgung der Brauereien und Bäckereien. Die Folge ist bis heute zu sehen. Die Alster wird vom Fluss zum See. Später folgt dort auch das erste Wasserwerk.
Dort war es so, dass es große Mühlräder gab, mit denen das frische Quellwasser der Alster in einen Turm gepumpt wurde, von wo es dann durch hölzerne Wasserleitungen in die entsprechenden Brauhäuser gelangte.
Das Bier bringt viel Arbeit nach Hamburg. Im 13. Jahrhundert wachsen Einwohnerzahl und Stadtgebiet um das Fünffache. In dieser Zeit ändern die Brauer auch das Rezept fürs Bier. Nutzen statt dem Nordseegewächs Gagel plötzlich Hopfen. Der macht das Bier haltbar und die reichen Kaufleute der Stadt wittern ein gutes Geschäft.
Damit wurde Bier zum ersten Mal Fernhandelsprodukt, weil man das in Fässer abfüllen und über eine längere Zeit mit Schiffen transportieren konnte. Also zum ersten Mal wurde im größeren Maßstab mit Hopfen gebraut und das schlug wie eine Bombe ein. Es war herb und etwas ungewöhnlich vom Geschmack, im Gegensatz zu den Bieren, die man vorher kannte.
Bier wird schnell zum wichtigsten Exportgut der Stadt. Bis ins 16. Jahrhundert produziert Hamburg so viel Bier wie keine andere Stadt in Europa. In den Spitzenzeiten gibt es mehr als 500 Brauereien. Deren Qualität wird per Bierprobe gesichert.
Und dann folgte eine Blindverkostung. Also wer das beste Bier hatte und wer das nicht so tolle Bier hatte. Und diese Zettel wurden dann öffentlich am Rathaus ausgehängt.
Trotz allem, im 17. Jahrhundert geht der Erfolg der Hamburger Brauereien verloren. Plötzlich gibt es andere gute Biere aus dem In- und Ausland und vor allem Kaffee, Tee und Kakao.
Hinzu kam, dass die Produktion innerhalb der Stadt immer stärker auch vom Rat gegängelt wurde. Es gab immer stärkere, höhere Steuern, immer stärkere Reglements, wie Bier zu brauen wäre. Dann haben sich einfach die Besitzer der der Brauerben, der Brauhäuser dazu entschlossen, andere Dinge zu machen.
Heute ist die jahrhundertelange Biergeschichte in Vergessenheit geraten. Dabei schlummert sie überall. Und Hamburg wäre ohne das Bier nicht dieselbe Stadt, die sie heute ist.
Tja, siehst du mal, wie Bier so die Menschen und die Stadtentwicklung beeinflusst hat. Ganz, ganz faszinierend, finde ich. Und darüber haben wir ja schon gesprochen, dass eben nicht immer Hopfen schon das Mittel der Wahl war, sondern eben früher, dass es ganz anders gebraut wurde. Und dass es einfach auch bekömmlicher war als das dreckige Wasser. Weißt du eigentlich, warum das Alster, also ne, Sie wissen schon, Bier mit Sprudel, also mit Spreit, warum das Alster Alster heißt? Hängt das wirklich mit der Alster zusammen?
Ah, oh, leck. Ich wusste es mal, aber ich
nur wegen der Farbe irgendwie hieß das, dass die Farbe der Alster so ein bisschen an das Alster erinnern sollte.
Okay.
Weil dann wäre es ja leicht Geld.
Da muss ich tatsächlich gerade passen. Aber
dann bleiben wir beim Radler. Dann bleiben wir beim Radler, das ist neutraler.
Oh.
Oder Schengen.
Als Norddeutscher bin ich ja schon beim Alster. Also das
ich auch. Ich auch. Okay, ja. Wir müssen mal sagen, du hast selber eine Brauerei gegründet mit deiner damaligen Frau noch zusammen. Das ist die Kehrwieder-Brauerei. Ja. Ihr habt das selber gemacht. Davon werden wir jetzt Biere testen, aber auch, um es natürlich neutral zu halten, auch von anderen Brauereien.
Das ist halt eben das Wunderschöne, das muss ich wirklich sagen. Also Bier ist ja, das ist eingangs schon gesagt, das ist halt so dieses wunderbare Getränk, was halt eben als soziales Schmiermittel funktioniert, Menschen vereint. Und das ist wirklich das Wunderbare in unserer Branche, die Freundschaft und die Kooperation, die es da gibt. Da gibt es halt eben nicht dieses Konkurrenzdenken, wir bewegen uns im gleichen Segment, aber wir alle arbeiten daran, den Menschen wieder zu zeigen, was Bier tatsächlich alles kann.
So.
Ich mach schon. Und ja, mach gerne. Lass uns mit dem Wildwuchs anfangen.
Ja.
Fiete, guter Kollege, mit dem ich auch früher mal zusammengearbeitet habe, in Wilhelmsburg hat er seine Brauerei.
Übrigens. Erzähl mal, Wilhelmsburg.
Und ist tatsächlich Hamburgs erste und ich müsste lügen, ich behaupte immer noch einzige Biobrauerei.
So, und Wasser haben wir auch noch reingemacht ins Glas, damit das nicht so schäumt sofort.
Oder ja, genau, das gehört einfach so ein bisschen zur guten Glaspflege dazu. Normalerweise hat man so an der Theke, kennt man ja so eine Gläserdusche, dass man die Gläser ein bisschen vorkühlt mit dem kalten Wasser und halt können ja auch Staubpartikel drin sein und dann hast du halt irgendwie, schenkst das ein und dann hast du halt irgendwie so einen Schaumburger. Das muss ja nicht
so sein. Achso, können wir
daran kämpfen. Ja, ist egal. Ist Wasser, kann man auch trinken.
Soll ich mal anschenken?
Kannst du gerne machen.
Oder hast du eine bestimmte Art und Weise?
Das ist eigentlich, also im Prinzip einfach so klassisch. Leicht angewinkelt. Es hängt jetzt ja auch davon ab. Wir wollen jetzt ja ein bisschen verkosten. Dann möchte ich jetzt gar nicht.
Alkoholfrei übrigens, ne?
Das Weizen. Alkoholfrei, ja, genau.
Ist ja auch so ein Sportlergetränk geworden.
Genau, weil es halt im Zweifel, also je nach Bier, tatsächlich isotonische Eigenschaften. Ich hätte ja auch eingeschenkt.
Nee, ich wollte mal.
Gut. Isotonische Eigenschaften mitbringt und halt eben tatsächlich auch viele Mineralstoffe mitbringt, die dann halt deinen Elektrolythaushalt wieder auffüllen können. Nach dem Sport. Genau, und was ich gerade sagen wollte beim Einschenken, normalerweise, Schaum ist ja schön, optisch halt eben auch und hält auch mehr Kohlensäure im Bier. Das heißt, wenn ich jetzt an der Theke einschenken würde, würde ich mit mehr Kohlensäure einschenken, also mit mehr Schaum einschenken wollen. Ja. Zum Verkosten ist der Schaum aber natürlich auch ein bisschen eine Aromabremse. Das heißt, da versuche ich jetzt nicht so viel Schaum drauf zu bringen.
Brauchen Bier 7 Minuten? Unbedingt?
Nein. Nee, ne? Nein. Das war früher mal und lange nicht mehr.
So. Aha, der Kenner riecht also erst ein bisschen.
Mhm. Also. Das ist ja das Wichtige dabei in unserer Sensorik. Wir können im Mund tatsächlich nur 5 verschiedene Geschmacksrichtungen unterscheiden. Alles andere sitzt hier hinten in unserer Nase, in unserem Riechkolben. Davon kriege ich natürlich zwar ein bisschen was mit, wenn ich es im Mundraum habe, dann steigen da natürlich auch Dämpfe auf, die ich dann wieder erriechen kann. Aber diese ganze Vielfalt, diese ganzen Facetten,
ohne Nase,
kann ich halt eben
ohne Riechen kein Geschmack.
Ne? Genau, so richtig. Deswegen schmecke ich nichts, wenn ich Schnupfen habe.
Mhm. Schmeckt sehr weich, muss ich sagen. Mhm. Sehr süffig, fast schon. Kann man. Ne?
Leicht zitronige Noten sogar dabei. Ja. Also schön sommerlich, frisch tatsächlich.
Ja.
Taugt mir gut. Auch da der Körper passt sehr, sehr schön. Das ist manchmal bei alkoholfreien Bieren die Herausforderung. Es gibt grundsätzlich 2 verschiedene Arten, alkoholfreie Biere herzustellen. Entweder stoppe ich die Gärung oder, wie Kolja das vorhin beschrieben hat, so machen das die meisten Kollegen auch, nutzen eine gärschwache Hefe, also eine Hefe, die halt unseren Hauptmalzzucker nicht verstoffwechseln kann, die Maltose, und dadurch eigentlich nichts zu fressen hat. Dann kann die so ein bisschen vor sich hinarbeiten, okay. Aber dann hört sie halt eben auf. Die hat dann nichts mehr zu essen und dann bleibt es. Dadurch bleibt natürlich auch ein bisschen mehr Restsüße vorhanden. Und die muss ich natürlich irgendwie in das Bier einbauen. Die andere Methode ist, ich nehme halt, da brauche ich entsprechend Anlagenaufwand, ich entziehe einem fertigen Bier den Alkohol, nachdem es quasi fertig vergoren wurde.
Das hatte ich auch immer gehört. Ja. Es war mir immer ein Rätsel, wie man das überhaupt machen kann, Alkohol wieder rauszuziehen.
Thermisch, Destillation
im Prinzip. Okay.
Und gibt natürlich noch ein paar andere Methoden. Klingt aber logisch, im Prinzip kannst du also bei der Destillation, möchtest du den Alkohol als Produkt haben. Und bei der Entalkoholisierung ist der Alkohol im Prinzip dein Abfall.
Ah ja,
letztendlich okay. Ist dann nachher technologisch, arbeitest du ein bisschen bei anderen Temperaturen und sowas. Aber genau, so geht es dann im Prinzip.
So, Weizenbier ist das eigentlich, es gibt ja auch diesen Unterschied, obergäriges, untergäriges. Absolut. Bier.
Ja, genau.
Was ist Weizen? Ist obergärig?
Obergärig, genau.
Obergärig, ne?
Genau.
Bedeutet in einem Satz?
Oha. Ganz anderer Hefestamm, der bei anderen Temperaturen vergärt, ein etwas anderes Aromaprofil mitbringt und dadurch auch etwas schneller ist. Untergärig, Lagerbiere im Allgemeinen, im internationalen Sprachgebrauch, vergären halt bei einer niedrigen Temperatur, setzen sich am Boden ab während der Gärung, machen diesen etwas schlankeren, neutraleren Körper, sage ich mal, den ich halt eben vielleicht auch in einem Pilz haben möchte. Genau, und werden halt, ja, wie gesagt, bei niedrigen Temperaturen, brauchen auch längere Gärzeit. Also einfach, ja.
Ich trinke das mal aus, weil, das hast du mir natürlich erzählt, Olli, dass man beim Biertasting nicht ausspuckt, sondern wirklich alles trinkt.
Genau, denn, wir hatten es ja eingangs, der Unterschied Bier und Wein, bittere. Und die bittere kann ich tatsächlich erst hinten an der Zungenwurzel wahrnehmen. Mhm. Das heißt, die kann ich tatsächlich erst schmecken, wenn ich das Bier runterschlucke. Und wenn ich es ausspucken würde, dann würde ich diese bittere und eventuell auch den Nachhall der bittere nicht wahrnehmen.
Jetzt habe ich hier bei dem Bier wenig bittere gespürt.
Klar, das ist beim Bierstil natürlich typisch Weizenbier.
Jetzt gib uns mal was Bitteres.
Wir arbeiten uns mal den Weg hoch.
Wir müssen uns ein bisschen beeilen, wenn ich zeitlich tatsächlich das mal so im Griff habe. Wir haben noch etwa 2 Minuten.
Oha.
So.
Okay, dann macht ihr schon mal das Coconut Grove auf.
So, das ist von euch, ne? Ich kann das hier drin lassen oder soll ich ein bisschen mit Wasser
rein? Ich gebe mal einen kurzen Schluck Wasser rein.
Zack, so, machen wir jetzt mal ganz unprätentiös. Ja. Trinke ich das Wasser auch? Mhm. Ich schenke mal ein.
Jo, bitte.
Und das du erzählst mal, was ich warum schmecke.
Das ist jetzt total spannend. Das ist halt eben der vorhin erwähnte Bierstil Pale Ale. Alter englischer Bierstil.
Sehr viel Frucht auch schon im Geruch.
Ganz genau. Und lustigerweise ist da aber keine Frucht drin, sondern einfach ganz, ganz, ganz viel Hopfen. Und zwar im kalten Bereich, so dass ich mir nicht die bittere, also während der Gärung und Lagerung nachher, habe ich den Hopfen dazu gegeben, dass ich mir nicht die bittere aus dem Hopfen raushole, sondern die ätherischen Öle.
Okay.
Und es gibt über 200 verschiedene Hopfensorten, die halt eben ihre unterschiedlichen ätherischen Öle haben. Und dadurch habe ich da diese Klaviatur, Mangonoten, Maracuja-Noten, Zitrusnoten mit reinzubringen. Es gibt eine Hopfensorte, die hat wirklich wie so ein Eisbonbon, so minz-mentholige Noten. Ein wunderbares Spielfeld.
Also ich kann wirklich nur jedem raten, mal so ein Biertasting mitzumachen, was man da so lernen kann. Wir sind natürlich jetzt zeitlich schon am Ende, aber ich hoffe, wir haben so einen kleinen süffigen Geschmack bei Ihnen zu Hause ausgelöst. Ist das mit dem viel Hopfen, das fiel mir eben gerade noch auf. Gelegentlich schmecken Biere auch so, gar nicht negativ gemeint, leicht metallisch.
Nee, das ist dann tatsächlich metallisch. Also du hast halt, kannst, wenn irgendwo was Metallisches in der Leitung war oder auch wenn so ein Kronenkorken mal ein bisschen angerostet ist, dann kriegst du so einen Metallgeschmack da rein. Ist tatsächlich als Bierfehler angesehen.
Und Lagerung von Bieren immer aufrecht in der Flasche?
Mhm.
Einfach, damit es schön Ruhe hat und Temperaturschwankungen ist auch
Oberfläche.
Nicht gut, ne?
Es gibt 3 große Feinde fürs Bier. Sonnenlicht, Temperaturschwankungen und Sauerstoff.
Und ich muss jetzt was sagen. Alles an. Wir schreiben das noch mal auf, bei uns auf der Internetseite. Wir sind am Ende der Sendung. Ich muss noch mal eben was sagen. Denn vor 10 Jahren hat sie mit den Cowardly Nets den Eurovision Song Contest den 2. Platz gemacht. Wir kennen sie außerdem als Jurorin bei Deutschland sucht den Superstar. Morgen kommt die wunderbare Ilse DeLonge hier zu uns aufs rote Sofa. Freue mich sehr. Eurovision Song Contest werden wir drüber sprechen. Also perfekt. Prost an dieser Stelle.
Herzlichen Dank. Tschüss.